Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Der Sound in diesem Büro hört sich extrem gut an. Ich hoffe, dass es auch im Podcast so rüberkommt, denn wir sitzen in einem Büro, wo ein Teppich auf dem Boden liegt. Wir haben eine Styropordecke. Es ist furchtbar warm draußen, aber es ist ein sehr gemütliches Büro. Und heute ist jemand zu Gast, der sich in der Fahrradbranche wahrscheinlich in den Produkten und Verkaufskanälen sehr gut auskennt. Der aber auch ein Urgestein der Mountainbike-Branche ist, weil das, was er tut, bereits seit, also zumindest, die Firma gibt es schon seit über 20 Jahren, richtig?
Das ist richtig, Jasper, ja.
Genau. Hartl, dir gehört Cosmic Sports. Herzlich willkommen bei Single Trails and Single Mold.
Jasper, freut mich, dass du hier bist. Der Besuch wurde mir ja schon angekündigt und umso mehr freue ich mich, dass wir es heute jetzt schaffen, ein bisschen über Cosmic zu reden. Natürlich auch über dich.
Ja, ja. Gerne. Ich lasse halt so einfließen, was mir einfällt.
Okay.
Mit jedem, dem ich drüber gesprochen habe, Podcast-Partner, bist du, glaube ich, einer der häufigsten Partner gefallen, den man mal interviewen sollte, der lustige Geschichten auf Lager hat.
Ich habe die alle bezahlt.
das dachte ich mir. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute zusammensitzen. Mhm. Und wenn dich jemand von außen beschrieben hat, dann immer als jemand, der total entspannt und locker ist und eigentlich immer eine kurze Hose trägt.
Ja, ist richtig. Ich bin auch heute entspannt. Freudig gespannt.
Ja.
Und kurze Hosen trage ich fast das ganze Jahr.
Schon, ne? Auch ja. Im Winter.
Gerne auch im Winter.
Der Mitch ist ja ein guter Freund von dir, der Michael Schlecht von Esculap, und der trägt auch immer kurze Hosen.
Ja,
das scheint eine Gemeinsamkeit zu sein.
Anscheinend, ja.
Ja, stell dich doch einfach kurz vor, wer du bist, was du machst, was Cosmic Sports ist, wissen vielleicht noch einige gar nicht.
Mhm.
Und dann stelle ich die nächste Frage.
Okay. Also mein Name ist Gerhard Schwarz, so heiße ich bürgerlich. Die meisten kennen mich nur unter dem Namen Hartl, den ich vor 30 Jahren bekommen habe von meinem damaligen Chef. Und der klebt wie Kaugummi an mir und ist auch in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe zusammen mit einem Teil vom Team, die also hier bei uns arbeiten, vor 22 Jahren Cosmic gegründet, im Dezember 97. Und du hast eingangs erwähnt...
Kurz, da war ich 6 übrigens.
Ah, zumindest gab es dich schon, weißt du? Ist ja immerhin was. Du hast eingangs erwähnt, mir würde die Firma gehören. Das ist in der Tat nicht so. Ich bin der Gründer und der Geschäftsführer.
Ja.
Gehören tut die Firma der Susanne Arndt. Die ist hundertprozentige Gesellschafterin, hat null Ahnung vom Radlfahren, hatte aber großes Interesse und... wahrscheinlich auch ein großes Herz, mit uns dieses Abenteuer zu starten. Und ich denke, wir haben es ihr auch zurückbezahlt. Also
cool.
Das passt schon so.
Also in klassisch Investor oder wie muss man das vorstellen?
Ja, Investor trifft es nicht ganz, weil Investor, also ich würde als Investor immer gucken, okay, gewinnerzielende Absicht, das hat sie natürlich auch. Aber sie ist jetzt nicht so, dass sie mich wöchentlich nach Zahlen fragt. Das hat sie noch nie gemacht. Das ist tatsächlich, die hatte da Lust drauf.
Und cool.
Mein oder unser persönlicher Sechser im Lotto, muss man ganz ehrlich sagen,
glaube ich sofort.
Findet man wahrscheinlich so nicht wieder.
Ja, wenn es dann nicht nur erfolgsgetrieben ist, sondern auch leidenschaftsgetrieben, dann kommt eigentlich immer das Beste bei rum, kann man so sagen.
Das stimmt und ich muss auch ehrlich sagen, du kennst ja einige auch von unserem Team, das sind... Viele, jetzt nicht nur im Vertrieb, sondern auch im Warehousing und in anderen Abteilungen, die das Thema Radfahren echt leben. Ja?
Ja.
Und jetzt nicht unbedingt Gravity und hast du nicht gesehen, sondern die Fahrrad, fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit aus verschiedensten Gründen. Und das merkst du natürlich dann auch von außen, wenn du jetzt mit Cosmic zu tun hast, als Kunde, als Endverbraucher, auf Festivals, auf Messen, dass das nicht irgendwie so aufgesetzt ist, sondern das ist authentisch. Das ist cool.
Genau. Cosmic, vielleicht wissen es einige nicht, aber ihr habt sehr, sehr viele Marken, die ihr vertreibt. Die Marken, für die ich euch vertrete, sind E13, Crank Brothers, Troy Lee, Petros und Knock.
Ja.
Knock. Ihr habt aber noch viele, viele mehr Marken. Wie viel insgesamt? Nur mal so eine grobe Summe.
Es dürften so um die 40 sein.
40 Marken, die ihr vertreibt als Distributeur sozusagen.
Ja.
Ich sag mal so, das ist jetzt, du bist in der Radbranche, du hast diese Firma ins Leben gerufen und Jetzt musst du dich natürlich damit auseinandersetzen, welche Marken könnten auf dem deutschen, europäischen Markt irgendwie durch die Decke gehen. Nehmen wir die ins Programm oder nicht? Können wir die vertreiben? Gibt es da Möglichkeiten? Dazu braucht man ja eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren oder auch eine Ahnung fürs Fahrradfahren. Aber wie bist du damals zum Radfahren gekommen? Weil als ich 6 war, war Mountainbike-Sport ja noch in den Anfangsschuhen. Also Mountainbike gibt es ja auch noch gar nicht so lange, muss man dazu sagen. Und es ist nun wirklich so interessant, wie du überhaupt das Thema Mountainbiken für dich entdeckt hast.
Es ist eine spannende Frage und ich habe mich natürlich ein bisschen auch auf das Gespräch mit dir, auf den Podcast vorbereitet. Ich bin ja etwas älter, ich bin Baujahr 66 und das war Mitte der 80er, als wir eigentlich alle motorisiert im Gelände unterwegs waren. Also das war damals so, dass mit 15 dann erst das Mofa bekommen. Fahrradfahren war da extrem uncool.
Ja. Also das, da war's der Alles, Lute. Was ein Motor hatte und laut war geil.
Absolut. Und das Mofa ging ja nur 25, aber das war schon der erste Schritt in die Freiheit. Und dann mit 16, das hieß damals 1B, da hat man dann einen 80er bekommen. Ich hatte eine Yamaha DD80 LC. Das sah aus wie ein Motorrad. Die gab es auch als 125er mit ordentlich Federweg. Das war dann der nächste Schritt. Und dann mit 18 Autoführerschein, Motorradführerschein. Und dann war, ich glaube, es war 85, kam irgendeiner aus diesem Dunstkreis auf die Idee, man könnte doch die alten Herrenfahrräder irgendwie, die man in der Garage hat, und ich spiele jetzt nicht auf Gary Fischer an und dieses Repack-Rennen und so. Wir wussten ja gar nicht, dass es das gibt, weil es gab ja auch noch kein Internet, keine Magazine, aber irgendjemand hat zur Beule rausgekramt und das hat dann Spaß gemacht und wir haben alle unsere alten Gurken da umgebaut, Schutzblech runter. Viel mehr war es nicht, weil es gab auch keine speziellen Reifen dafür. Und sind dann anstatt mit dem Motorrad mit den Rädern im Wald rumgefahren. Was natürlich nicht unbedingt viel Spaß gemacht hat, weil die Bremsen waren überfordert, die Schaltung hat es eigentlich nicht hergegeben. Und dann war, ja, spät 86, 87 sah ich tatsächlich das erste Mountainbike bei Karstadt Sport.
87,
ja. Und das hieß Form Follows Function irgendwie. Also das war eher Rohrkrepierer, die Marke hat es nie geschafft. Und wir haben dann damals drüber gelacht, weil das war, Mountainbike ist teuer, das ist auch heute teuer und das war damals schon teuer. Und die hatten, glaube ich, 2500 Mark für das Ding aufgerufen. Und wir dann so, ja, für lege ich 2000 Mark drauf, bekomme ich ja KTM oder Maiko oder irgendwas anders. Und war aber dann auch nochmal so eine Bewusstseinserweiterung und ich weiß noch, mein erstes richtiges Mountainbike, das war dann der Hercules, so hellblau Metallic mit Trommelbremsen, 15-Gang-Schaltung, also vorne dreifach, hinten fünf, mit so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab damals keine indexierte Schaltung, sondern du musstest den Gang tatsächlich suchen, also diese Schalthebel
hatten keine Raster. Unten am Unterrohr, oder? Die Dinge, die man so die gedreht hat.
Das war aber in dem Fall schon am Lenker, das war so ein einteiliger Stahlvorbau-Lenker, hat wahrscheinlich 1,5 Kilo gewogen allein das Ding.
Das hat einen Widerstand und keine Feder, man muss den so hindrehen, bis der Gang stimmt.
Und dann hat es halt gerasselt und irgendwann war der nächste Gang drin. Und das war dann schon cool, muss ich sagen, weil du hattest A, die vernünftige Übersetzung und du hattest durch die Trommelbremsen eigentlich auch nicht so schlechte Bremsen, verglichen mit dem anderen Kram, den es gab.
Okay.
Und dann hatten zwei meiner besten Kumpels damals, die Mama, die war bei der US-Armee, die hat da Angelscheine und Jagdscheine ausgegeben an die Amerikaner. Und bei denen daheim, da haben sich die Special Interest Magazine aus Amerika gestapelt, Also es war
egal um welchen Ski, Sport, aber es war alles in die Nische, da gibt es halt ein Magazin für.
Und die Amis sind uns ja immer ein bisschen voraus die hatten das damals halt verfügbar und ein Magazin oder ein Heftchen hieß Mountainbike Action aus Kalifornien und es gab ja noch keine Bike, also es gab ja noch kein deutsches Special Interest Magazin, wo man sich jetzt hätte informieren können. Und in diesem Mountainbike Action, das war für mich wie, das war Pornstar. Also da war ja alles drin, diese ganzen coolen US-Marken.
Aber ihr seid ja noch auf den selbstgebauten Krücken rumgefahren, oder?
Ich hatte da ja schon meinen Hercules. Also ich hatte ja schon dann abgegradet.
Okay. Aber war dann für euch das Thema Motocross einfach irgendwie uninteressant? Oder was hat diesen Reiz am Mountainbike ausgemacht, was ein Motorrad nicht hatte? Also wenn du musst ja irgendwann musst du sagen, okay, Mountainbiken ist geil. Und heute ist ja der Trend eher, boah, geil E-Bike, weil ich habe quasi einen Mountainbike-Spaß ohne Anstrengung. Mhm. Und damals seid ihr aber vom Motorrad geswitcht auf Mountainbikes, die eigentlich scheiße waren oder nicht gut waren. Und habt euch aber trotzdem dafür entschieden, dass das ein geiler Sport ist. Also was war dieser Punkt, der euch irgendwie interessiert hat, Mountainbike zu fahren?
Also ich glaube, es war in erster Linie die stressfreie, legale Fortbewegung im Wald. Ah, weil, ich meine, heutzutage ist es ja fast unmöglich, mit einem Moped im Wald rumzufahren. Ja. In den 80ern wurde das noch eher toleriert und wir sind dann auch, es gab hier einige Truppenübungsplätze, wo man sehr gut hat fahren können. Und das war aber trotzdem immer halt mit der Gefahr behaftet, ihr freckt die Karre ab und dann kommt der Förster oder der General und dann hast du Strafe zu zahlen. Und das Mountainbiken, das war irgendwie, das war so frei irgendwie, so, ich bin jetzt kein Hippie, aber es war ein cooler Lifestyle. Weil es ist ja noch was anderes passiert. Also das Mountainbiken hat das Radfahren revolutioniert, war auch für viele, wenn man es jetzt aus geschäftlicher Hinsicht betrachtet, es gab auch sehr viele neue Fahrradläden dann, die es ohne das Mountainbiken nicht gegeben hätte. Also gerade hier in Nürnberg gibt es einige Beispiele, Downhill zum Beispiel, der dann da, oder Velo, und die haben natürlich, die hätte es nicht gegeben, wenn es das neue Thema Mountainbike nicht gegeben hätte. Und was aber noch dazu kam, was auch meinen Lifestyle geprägt hat, war dann Snowboarden. Ja, ich war leidenschaftlicher Skifahrer, ich war nie ein guter Skifahrer, aber wir haben das halt regelmäßig gemacht und ich kann mich noch genau daran erinnern, wir waren dann, das war dann 90, waren wir Skilaufen in Österreich und ich sah das erste Mal zwei Snowboarder den Berg runterkaufen. Und da hinten steht noch ein altes Santa Cruz, ich bei Pending Sport gekauft habe, das ist jetzt, die heißen jetzt Cube. Die hatten damals diese Bretter im Vertrieb. Ich weiß nicht, ob die das jemals importiert hatten oder ob das nur Einzelhändler war. Bringe ich nochmal zusammen.
Abgefahrenes Teil.
Ist sehr, sehr gut. Also, anyway. Und diese beiden Sachen haben meine Generation echt geprägt. Also, dieses Mountainbiken, was ja auch, es gibt natürlich jetzt immer noch sehr gute Entwicklungssprünge beim Radfahren. Aber damals war ja jedes Jahr. Das war ja, jedes Jahr gab es ein Killing-Argument zu sagen, okay, ich verkaufe meine alte Möhre und kaufe mal ein neues Mountainbike. Mhm. Thema Scheidung, wir haben es vorhin drüber gehabt. Ja. Ich weiß noch, ich habe Judo gemacht in meiner Jugend und ein Kollege von mir damals, der hat mir dann nach dem Training erzählt, der hätte jetzt ein Rad, wo er unter Last einen leichteren Gang reinbringt. Und ich habe das denn nicht geglaubt. Ich habe gesagt, du bist doch bescheuert. Sagt er, doch, das heißt Shimano Hyperglide und du hast oben, du klickst und dann macht hinten die Kette, geht die aufs größere Ritzel. Und ja, ich habe das ausprobiert. Das hat keine paar Wochen gedauert, habe ich ein neues Fahrrad gehabt. Ja.
Aber die Sprünge gibt es immer noch, oder? Also würde ich sagen, vielleicht jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr so krass, aber wenn man nochmal drei bis fünf Jahre zurückdenkt mit den ganzen Laufradgrößen und
richtig.
Da kam schon relativ viel Neuerungspotenzial. Also
Geometrie.
Immer noch erkennbar.
Auch
wo wir jetzt gerade schon mal in die Gegenwart wieder gesprungen sind, wenn du das jetzt reflektierst und aus deiner Sicht von damals war das ja Nischensport. Also das hat dich fasziniert, weil es was Besonderes war, weil es an den Lifestyle von Freiheit auch vielleicht ein bisschen Rebellion irgendwie geknüpft war. Würdest du jetzt behaupten, du bist ja jetzt ein Distributeur, sozusagen ein Großhandel, wenn man das so, ich glaube,
richtig,
wenn es falsch ist.
Ja.
Würdest du sagen, dass es diese Nische noch gibt? Würdest du sagen, dass es diesen Lifestyle noch gibt?
Ja, das hat sich ja, also Deutschland hat sich echt stark gewandelt. Ja. Ich sage jetzt bewusst Deutschland, weil so wie wir jetzt beide hier sitzen, bist du in den 80ern, hast du dich nicht angezogen. Also Stichwort Basecap, die erstens einmal gab es fast keine Basecaps. Das klingt jetzt blöd, du kannst dir das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich habe, ich glaube 1980 hatte ich mein erstes Sweatshirt bekommen, ja. Mhm. Fruit of the Loom gab es in drei Farben, Navy, Blau, in so einem komischen Rot und Grau. Und meine Cousine hat eins bekommen, also musste ich auch eins bekommen. Ansonsten bist du halt mit so blöden Strickpullovern rumgelaufen. Und deshalb, auf deine Frage hin, gibt es diesen Lifestyle noch? Ja klar, gibt es den noch. Das ist auch gut so. Aber wir sind ja generell es gibt viel mehr Nischen. Also, was auch gut ist, du kannst dich auch kleiden oder geben, wie du möchtest. Wenn du heute mit grünen Haaren durch Nürnberg läufst, schau dir ja keiner schräg an. War vor 30 Jahren vielleicht anders. Ne? Und deshalb kommt halt eins zum anderen. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Snowboarden oder Mountainbiken die Gesellschaft verändert hat. Um Gottes Willen, die Gesellschaft verändert sich aufgrund vieler Einflüsse. Aber im sportiven Bereich hat es natürlich schon dieses angestaubte, weißt du, Ende der 80er, was gab es denn? Da gab es Radrennen, also Straßenradrennen, und es gab dann noch Querfeldein.
Ja.
Auch auf so Möhren, die damals vielleicht ganz gut waren, aber ganz ehrlich, so Alan mit Alu-Rohren so dick wie 2 Zentimeter, da muss man sich wundern, dass die Leute damals überhaupt stressfrei am Berg runterfahren konnten. Und jetzt ist es natürlich so ausgeklügelt, ich meine, dir brauche ich es nicht erzählen, du bist Sportler durch und fährst sehr gut und kannst das natürlich wahrscheinlich noch viel besser beurteilen als ich, aber du kannst ja wirklich mal für jeden Einsatzzweck, hast du die geeignete Waffe.
Und da, darauf meinte ich so ein bisschen, also wenn man rein gesellschaftlich mal guckt, Punks gibt es sie noch auf den Straßen, sieht man eigentlich kaum noch, dass jetzt jemand mit Irokese und Lederjacke durch die Straßen geht und ein bisschen schnurrt. Also das sind so Subkulturen oder auch Lifestyle-Kulturen, die meines Erachtens deutlich zurückgegangen sind. Aber es ist diverser geworden. Also man kann so ein bisschen alles sein. Wie du sagst, wenn du heute mit grünen Haaren durch die Gegend läufst und sagst, du bist Punk, dann kannst du dennoch aber nebenbei dein BWL-Studio machen und nebenbei noch irgendwie Snowboard fahren gehen.
Exakt.
Und bist trotzdem eine anerkannte Person.
Ja.
Also es ist so ein bisschen diverser geworden, aber ich glaube, dass dieser Lifestyle, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass es das nicht mehr so richtig gibt. Also ich angefangen habe mit Mountainbiken, war auch so, ey, das erste T-Shirt, was ich hatte, wo irgendwie von einer Fahrradmarke war, das habe ich immer angehabt. Also es war einfach, um jedem zu zeigen, hey, ich bin Mountainbiker.
Ja.
Und ich komme aus Hannover. In Hannover ist Mountainbiken noch viel, viel später hat es überhaupt stattgefunden. Jetzt, wenn man die letzten 10 Jahre sich anguckt, als irgendwie in Bayern oder in Bergnähe, dann wurde schon früher auf ein Thema kam, wenn ich da gesagt habe, und was machst du beruflich oder was ist dein Sport, den du machst, dann sage ich, ich bin Mountainbiker. Die haben dich ausgelacht. Ne? Wo will man in Hannover Mountainbiken? So fährst dann jedes Mal in die Alpen runter oder was? Also das hat halt auch keiner verstanden. Aber das ist ja jetzt wesentlich breiter geworden. Und ich glaube, dass mittlerweile dass der Zugang zum Sport nicht mehr über diese Kultur oder diese Subkultur oder dieses Freiheitsgefühl kommt, sondern eher tatsächlich durch den Spaßfaktor des Fahrrads und dadurch, dass es so vielseitig einsetzbar ist. Also
das ist
was euch vielleicht auch in den Wald getrieben hat, vom Moped in den Wald zu steigen. Man kann einfach mal bequem nachmittags losfahren, ohne vorher noch zu tanken, ohne vorher noch mal die Kette zu spannen. Man schnappt sich das Rad, geht in den Wald und kann fahren, ohne dass der Förster einem irgendwie hinterherläuft, weil man mit dem Moped fährt. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Schritt, dass man sagt, hey cool, ich möchte ein Mountainbike fahren, weil es relativ einfach zu handeln ist.
Ja, und noch ein Punkt, der für die ganze Industrie spricht, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel andere Sportarten anguckst, wie da der Einzelhandel stellenweise auch unter Internet und Co. leidet, ich glaube, 2 Faktoren sprechen fürs Fahrrad. Du kannst, gut, Downhiller oder Zeitfahrmaschine jetzt mal ausgenommen, aber du kannst eigentlich, du kaufst dir ein teures Fahrrad, weil für gutes Fahrrad musst du eben leider einen gewissen Mindestbetrag hinlegen. Und dann hast du aber das Rad und kannst das jeden Tag benutzen. Also nicht nur für sportliche Zwecke, sondern wir gehen ja jetzt heute Nachmittag auch nur E-Bike fahren, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Wir könnten aber auch sagen, wir rollen jetzt mit den Rädern in die Nürnberger Innenstadt und essen Eis.
Mhm.
Das kannst du halt mit einem Snowboard nicht. Und das kannst du auch nicht mit einem Langlaufski oder mit einem Tennisschläger oder mit einem Golf-Equipment. Das heißt, der Verbraucher hat, glaube ich, auch irgendwo immer so für sich im Hinterkopf diesen Check, dass er sagt, okay, ist ein Haufen Geld, aber ich brauche keine teure Mitgliedschaft, brauche auch...
Bin ich gebunden an Trainingszeiten?
Exakt, du kannst es...
Bin ich gebunden an Wetter, wenn zum Beispiel Segelsport oder Surfsport,
genau, oder Wintersport,
keine Wellen haben oder
kein Schnee, dann halt auch kein Snowboard oder Ski. Und da schlagen wir natürlich alle anderen Sportarten um Längen. Und jetzt auf den Dealer-Gedanken zu kommen, weil es ist selber, die Kisten, die wir heute fahren, die werden ja immer komplexer, ja. Also E-Bike sicherlich der Pinnacle, weil da, wenn irgendwas ist mit der Elektronik oder mit dem Akku, da kannst du dir ja nicht mehr selber helfen. auch der Händler hilft sich oft, okay, wenn er selber
so. Bevor wir zu den Trends kommen, mhm, und den Produkten, die du auch so hast und, ja, was du so glaubst, wo es hingeht, kurz nochmal zu dir zurück. Du hattest dein Herkules, bist upgraded.
Ja.
Was hast du studiert, was hast du gelernt, welche Ausbildung hast du gemacht und wie kam es dann dazu, dass Cosmic ins Leben gerufen worden ist?
Okay, das ist auch interessant und das ist auch ein gutes Beispiel, dass es... Du brauchst Glück im Leben oder Zufälle, ja, ergeben dann vielleicht deinen Lebensweg. Und mit Mitte 20 ist dir häufig nicht bewusst, dass genau diese Entscheidung oder genau der Freund oder die Freundin oder die Beziehung dein ganzes Leben prägt. Mhm. Also bei mir war es tatsächlich so. Ja. Ich bin gelernter Spediteur. Ich habe das auch mit Leidenschaft gemacht und wäre auch fast in dieser Branche hängen geblieben. Ich war dann in einem kleinen Verzollungsbüro in Nürnberg und das ist dann Anfang der 90er, war das dann obsolet, weil die Grenzen sind gefallen. Du musst wissen, Anfang der 90er war Portugal und Spanien noch nicht Mitglied der EU. Mhm. Auch die Ösis waren es dann erst 93, mhm, glaube ich. Und wir haben dann viel so Fruchtimporte gemacht für den Großmarkt in Nürnberg aus eben diesen südlichen Ländern, Spanien, Portugal. Und irgendwann gab es da keinen Grund mehr, da Verzollungen vorzunehmen. Und ich war dann aber schon natürlich voll knietief in dem Mountainbike-Thema drin. Und zwei meiner damaligen Freunde sind jetzt immer noch gute Kumpels, die Adamski-Brüder, die haben bei Delta Sports gearbeitet. Mhm. Damals der Importeur für Marin Mountainbikes, für Ansem Manitou, Ritchie, ja, einige andere US-Marken, die es jetzt auch noch mehr gibt, Adventure Components, AC, ja, war auch so, Curry-Garnituren und Narben und gemacht und alles so ein Mist, alles schön, alles bunt. Und die sind natürlich, also Anfang der 90er war dann der Mountainbike-Boom am Kochen. Ja. Jeder Depp, das ist dann immer das Interessante, du hast natürlich diese Die-Hard-Fraktion, da zähle ich mich jetzt dazu, ja, der das dann echt lebt und atmet. Und dann hast du aber auch jemanden, der dann im Tennisverein schiebt, der dann sei 5.000 Euro oder 5.000 Mark, ja, Mountainbike, einfach, ja, und dann müssen die anderen fünf Kollegen auch dieses Mountainbike, ja, kaufen. Und davon hat natürlich jeder in der Branche extrem partizipiert. Also, long story short, Delta Sports brauchte mehr Personal und dann kam ich dazu, 93, habe dann gekündigt in der Spedition. Ein guter Freund von mir, der Roland Steinmetz, der den Basso-Vertrieb macht in Deutschland, der war am Monat vorher dann an Bord, Schulfreund übrigens. Ne? Also das war echt, ja, das alles.
So ganz, Verknüpfungen, die zufällig stattgefunden haben, genau, die dann funktioniert haben. Ja.
Genau, also viele, die man halt irgendwie entweder von der Schule kannte oder vom Mopedfahren. Thomas Obermüller, unser Verkaufsleiter, der hat ein Jahr vor mir angefangen, auch bei Delta Sports. Und es ging dann natürlich echt steil ab und ich habe da sehr viel gelernt. Also ich dachte, ich hab viel fürs Leben gelernt, aber gar nicht so viel von der, also so internationale Vernetzungen und so, die extrem wichtig sind natürlich, um so eine Firma zu führen und vor allen Dingen erfolgreich zu führen. Die hatte ich natürlich als kleines Rädchen in dem Getriebe nicht.
Was hast du da gemacht?
Ich habe Verkaufsinnendienst gemacht für Nordrhein-Westfalen.
Also im Prinzip mit Händlern telefoniert.
Mit Händlern telefoniert. Ich meine, das Fachwissen hatte ich. Ja, ja. Ich würde jetzt sagen, ich habe damals mehr Fachwissen wie heute, weil jetzt muss ich mich auch viel um andere Sachen kümmern. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht so unbedingt fanat, sagen wir mal, alle Innenlagerstandards auswendig, ja, zu können. Das ist ja eher ein trockenes, ja, Thema. Ja. Und also wie gesagt, Vertriebsinnendienst und auch den Nachschub aus Taiwan organisiert. Okay. Also diese Containerladungen, das war natürlich, da war ich auch fachlich gut drin, war ja in meinem früheren Leben mein täglich Brot. Ja. Und wir waren ein kleines Team, das waren damals, glaube ich, keine 10 Mann bei Delta Sports. Aber halt auch, da gab es ja nicht irgendwie 9-to-5, sondern es blieb halt so lange, wie man musste. Ja. Und hat, das war ähnlich wie so ein Kloster, weil wir haben alles miteinander gemacht. Wir waren dann zusammen Radfahren, wir haben zusammen gearbeitet, wir gingen zusammen abends feiern und sehr dynamisch, die ganze Geschichte.
Cool. Ja. So ein bisschen wie ein Broker an der Wall Street, ja? Der seine, ja, Gang hat, von morgens bis abends am Arbeiten ist. Abends.
Naja, du warst natürlich, wenn du sagst, oder wenn du gefragt wirst, was machst du? Ja, ich arbeite für Marine. Ja. Dann hattest du natürlich nur Buddies, ne? Ja. Weil die ja gesagt haben, okay, dann kaufe ich mir bei dir das Radl für, ja, einen guten Preis oder halt vergünstigt. Und ja, das ging dann, ich bin 93 eingestiegen und 97 ging Delta dann leider in die Insolvenz. Das hätte nie sein müssen. Das war zwar die erste Delle in dieser Mountainbike-Branche, weil dann auch viele wahrscheinlich festgestellt haben, ich habe jetzt zwar Mountainbike, aber ich hätte lieber ein Trekkingrad oder lieber ein Rennrad. Es rollt zu schwer und ich sitze so komisch drauf oder irgendwas. Also das war so die erste Ernüchterungsphase. Mhm. Und genau in der Zeit dann ein neues Unternehmen zu gründen, ist dann natürlich nicht so einfach.
Hast du aber gemacht?
Haben wir gemacht, ja.
Das war dann im Prinzip eure Gang, oder? Also
ja,
ihr
Teil der Gang.
Habt ihr euch zusammengetan?
Also die Adamski, der Bernd und Gerd Adamski waren dabei, der Roland Steinmetz nicht, der hat sich dann mit Basso selbstständig gemacht, schon ein Jahr vorher, der wusste, also du siehst sowas ja kommen. Also du, auch wenn du jetzt nicht permanent in die Bilanz reinblickst, du kriegst ja mit, dass da Reibung entstanden ist und die Stimmung war dann auch schlechter und dann haben einige sich umorientiert, aber so der Inner Circle, also wie gesagt, die beiden Brüder, der Klaus-Dieter Pöllmann, weiß nicht, ob du den kennst vom Namen her, ich glaube zehnfacher bayerischer Meister im Querfeld ein, der fuhr dann mit dem Beni, wir hatten ja damals ein gutes Rennteam von Marin, wir hatten sowohl Cross Country als auch Downhill, den Benige, der fuhr für uns, aber auch was jetzt Hardy Bölz, also einer von den Bölz-Brüdern fuhr für uns und ich habe jetzt vor kurzem so ein Vintage Video, muss man auf YouTube reinziehen, Tour de Suisse zum Beispiel,
okay, ja.
1994, da lagst du dich tot, weil da sind wir bei dem Thema Equipment.
Ja.
Und das weißt du vielleicht noch, diese Downhill-Fahrräder, die hatten damals weniger Federweg, wie wir jetzt hier von Cross-Country-Rad
durch die Gegend 5 cm Elastomere, ja. Manitou, eine der ersten Federgabeln, oder?
Ja, da gab es aber dann auch ein Extension-Kit, glaube ich, für die Manitou EFC, die konntest du dann auf 80 mm traveln.
Aber auch nur Elastomere, gell?
Das waren auch nur Elastomere. Es gab dann aber auch von irgendwelchen Zubehörfuzzis, konntest du auf Spring umbauen. Und ich glaube auch dann mit einer hydraulischen Kartusche. Das Elastomere war nicht so unbedingt der letzte Schrei.
War nicht der Hit. Einfach zu träge.
Ich weiß noch, eine witzige Anekdote. 1993, das erste Bike-Festival am Gardasee. Kollegen und ich fuhren da runter. Auch, könnt ihr jetzt eine Stunde drüber erzählen, machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, was war die erste Erkenntnis? Wir brauchen Firm-Ride-Elastomere. Weil die Jungs dann natürlich dreimal zur Runde, ja, und die kamen dann und die hatten keinen Federweg mehr, weil sich die Elastomere bei der Wärme auch aufgelöst haben, die sind zerbröselt. Und dann hat die Nachhut, hat dann, was weiß ich, einen Karton noch mit extra Elastomeren mitgebracht, weil wir haben nur Elastomere getauscht.
Ach krass. Ja, die Zeiten ändern sich, heute tauscht man andere Dinge aus, Akkus.
Ja. Kann sein. Wobei ich muss sagen, ich kann ja jetzt eigentlich auch nur für das Portfolio sprechen, was wir hier vertreiben. Du hast immer wieder natürlich Ausfälle, ja, aber so richtig Schrott wird nicht mehr produziert. Mhm. Also zumindest nicht in dem Geläuf, wo wir unterwegs sind. Also wird sehr viel getestet und es wird schon versucht.
Es gibt wirklich, es ist ja auch, wenn jemand fragt, hey, welches Rad empfiehlst du? Im Prinzip, es gibt keine wirklich schlechten Fahrräder mehr auf dem Markt.
Also es ist wie beim Skifahren, weißt du, wenn du musst halt wissen, welcher Skifahrer bist du, willst du mehr Off-Pist fahren oder mehr Piste und Gewicht und hast du nicht gesehen und dann verkauft dir der Händler, glaube ich, zu 99% genau den Ski, mit dem du dann auch happy bist.
Definitiv.
Und beim Radlfahren ist es ähnlich, der Geo ist natürlich wichtig und jeder ist ein bisschen anders gewachsen, also brauchst du auch der Rad mit ein bisschen mehr Oberrohrlänge.
Das ist, glaube ich, ein Thema, wo man auch tatsächlich lange drüber sprechen kann, was ein Fahrradhändler heutzutage alles machen muss oder wo er anfangen muss, wenn einer in den Laden kommt und sagt, ich würde gerne ein Mountainbike kaufen.
Schwierige Frage.
Weil mit E-Bikes, Light-E-Bikes, Bio-Bikes, wenn man so möchte, und dann da alle Kategorien von Downcountry, Enduro, All-Mountain, Trailbike.
Das ist sehr verwirrend, ja.
Super Enduro, gibt es tatsächlich eine weite Branche. Und wenn dann jemand anfängt, weiß man ja nicht, wenn er seinen ersten Bikepark-Besuch gemacht hat, will er dann vielleicht mehr in Richtung Trail fahren gehen, wenn die Leute wirklich noch blutige Anfänger sind. Spannendes Thema tatsächlich. Mhm. Ich habe aber noch eine Frage und zwar Cosmic. Warum heißt Cosmic Cosmic?
Also das hat mich auch meine Marketing-Tante gefragt, weil sie da eine Story daraus machen wollte und ich habe ihr leider nicht antworten können, warum ich vor 22 Jahren den Namen Cosmic Sport so cool fand.
Okay.
Leider, da könnte man natürlich jetzt irgendwas ausrollen, aber ich fand den Namen cool, irgendwie, ich fand ihn cool, ich finde ihn immer noch cool, ja, und ist natürlich jetzt auch ein Begriff.
Ja.
Und da kann ich dir, können wir später drüber sprechen, wie schwierig das war, als Nobody, als Cosmic Sports, den jetzt fast jeder kennt, also in der Industrie zumindest, dann da versuchen, Marken zu bekommen, weil das ist ja unser Lebenselixier.
Da wollte ich jetzt drauf hinaus, du bist ein Amerika-Fan, das weiß ich vom Mitch, du bist, warst mit ihm vor 2 Jahren in Amerika.
Ja, wir haben schon ein paar Mal
legendären da drüben. Tag in Santa Cruz gehabt.
Ja, ja.
Jetzt hast du auch einige Marken aus Amerika, Crank Brothers zum Beispiel.
Ja, Troy Lee.
Troy Lee.
Kane Creek.
Dann was ist mit Crank Brothers haben wir? E13, die sind...
E13
ist kommt Taiwan auch, eigentlich, oder?
Also ja, die
der
haben...
Der Joel wohnt jetzt oder lebt in Taiwan, aber...
Der Joel ist ja mit einer Taiwanesin verheiratet oder liiert. Die haben weltweit ihre Niederlassungen und eine ist in, wenn mich nicht alles täuscht, Petaluma, also Bay Area, Wine Country, schöne Gegend auch dort oben. Ganz anders wie Südkalifornien. Also es ist beides sehr schön.
Also du fliegst gerne rüber und verknüpfst quasi Arbeit mit Spaß.
Das ist das Privileg, was wir haben, ja. Das unterscheidet uns vom Waschmaschinenhändler oder Versicherungsvertreter, dass wir tatsächlich, ich musste jetzt mich heute auch nicht irgendwie rausputzen, sondern ich sitze jetzt hier, wie ich jeden Tag hier sitze.
Immer wieder gern gesehen in der Bikebranche, kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Ich war bei Schwalbe eingeladen für den neuen Erotan-Schlauch, um den zu promoten. Ja. Und dazu eingeladen war Fabian Cancellara, einer der weltbesten Rennradfahrer oder Ex-Rennradfahrer, ist ja mittlerweile im Ruhestand. Geschäftsführer von Schwalbe war da, alle irgendwie und alle hatten weiße Hemden an, nur ich nicht. Und die Filmcrew nicht. Das heißt, keiner hat erkannt, dass ich eigentlich da auch irgendwie der Promoter war oder derjenige, der das Produkt dann am Ende irgendwie bewerben soll. Und ich wurde auch von den Geschäftsführern immer so ein bisschen so links liegen gelassen, weil ich kein weißes Hemd hatte. Und das ist aber, ich sag mal jetzt, abgesehen von Schwalbe, die halt auch viel Standardreifen und Rennradprodukte machen, ist es aber in der Mountainbike-Branche schon so, dass wir glücklicherweise keine weißen Hemden tragen müssen.
Das ist tatsächlich ein Vorteil, den ich auch als, ich habe es vorhin erwähnt, als Privileg empfinde, unter anderem, dass du halt tatsächlich so rumlaufen kannst, wie du willst. Es gibt natürlich jetzt vielleicht auch Leute, die lieber einen Anzug an hätten, wenn sie zu Cosmic zur Arbeit gehen. Wenige. Aber mag vielleicht sein. Ich meine, das ist ja auch, viele fühlen sich dann durch entsprechende Kleidung auch entsprechend selbstsicherer. Der eine oder andere braucht vielleicht auch einen Anzug, damit er was darstellt. Das müssen wir hier nicht. Ausnahme ist allerdings, wenn du viel mit Japanern zu tun hast, da ist es dann auch in der Fahrradbranche schon besser, wenn du da ordentlich auftrittst.
Aber das Hemd muss nicht weiß sein, oder?
Kann das Hemd muss nicht unbedingt weiß sein. Man muss auch nicht unbedingt Schwalbe draufstehen.
Kann auch Dickies draufstehen.
Genau.
Deine Marken, die du dir ausgesucht hast oder die du vertreibst, würdest du sagen, dass das Sea Otter Festival in Amerika da ausschlaggebend war, welche Marken du vielleicht mal gefunden hast oder nicht? Ist das eines der wichtigsten Festivals für dich?
Eigentlich gar nicht, weil ich finde Sea Otter Festival extrem geil, weil natürlich Laguna Seca da an dem Hang unter freiem Himmel, es ist einfach ein cooler Ort, um so ein Festival auf die Beine zu stellen. Aber man muss viel weiter zurück. Also das Sea Otter Festival, das besuchen wir ja erst seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren, nachdem die Interbike in Las Vegas die
Grätsche gemacht hat. Du privat warst aber bestimmt schon früher mal
da, oder nicht? Noch nie.
Okay, krass, hätte ich gedacht.
Ich meine, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, dass ich da dann nochmal rüber, weil das ist ja, Sea Otter ist früher, Interbike, traditioneller Messetermin ist halt einmal im Herbst. Ja. Und wir haben viele, also die Weichen wurden eigentlich auf der Eurobike natürlich auch und in Las Vegas gestellt, auf der Interbike. Und das muss ich dir jetzt kurz erzählen, weil das ist einfach, dass auch die Zuhörer das einmal mitbekommen. Wir haben also Delta Sports verlassen, Transition Time irgendwie so 3 Monate, bis halt der ganze Insolvenzkram dann abgeschlossen ist. Ich habe vorher dann die Firma verlassen und habe dann schon im Hintergrund mit dem Wissen, dass wir ja was Neues machen, dann die Fäden gezogen zusammen mit Bernd Adamski und natürlich auch mit Frau Arndt, weil es ging ja um ihr Geld. Und habe dann, ich hatte damals so eine kleine 2,5-Zimmer-Wohnung, Dachgeschoss in Fürth und ich saß dann halt früh im Schlafanzug an meinem Esstisch in der Küche und habe mit den Vögeln da telefoniert oder habe ein Fax geschickt, E-Mail, wie gesagt, gab es noch nicht. Und das ging dann eigentlich auch alles einigermaßen los. Wir haben dann in Nürnberg eine Halle gefunden, die ersten Räder kamen. Wir haben eine Marke damals nicht halten können. Das war schon ein schlechter Start, muss man sagen. Das war Manitou, Answer ja. Manitou. Die ja. hätten wir gern gehabt. Da gab es auch noch einen echten Nachrüstmarkt für Federgabeln. Das hat sich auch komplett geändert. Die konnte man nicht davon überzeugen, dass wir gut sind. Und die gingen dann zum Centurion Renner. Das ist auch absolut okay. Also keine Hard Feelings. Ich hätte es an deren Stelle genauso gemacht. Also wir haben eigentlich einfach keine guten Argumente gehabt. Also okay. das heißt, was hatten wir vom Start weg? Marin. Die hatten damals schon eine Hardtime, weil uns auch viele deutsche Marken dann, die haben halt geguckt, was machen wir. Und dann haben die gesagt, okay, das machen wir auch, wir machen es ein bisschen günstiger, okay. vielleicht noch ein bisschen besser ausgestattet. Also
an Marin wurde sich so ein bisschen orientiert und wurde dann auch ja, ja. kopiert und das ja. war im Prinzip dann auch Wettbewerbsgeschäft für ja, euch.
Absolut. Ja, absolut. Das ist aber auch okay, also das ist halt so, ja. Survival of the fittest. Ja. Ne? Ja. Und das heißt, die erste Saison, wir sind dann gestartet und haben dann erst einmal feststellen müssen, das war so der erste linke Haken, 3 Monate weg vom Markt bedeutet eigentlich, ja, das ist schon fast der Totalverlust, weil diese Vertriebswege versanden total schnell, ja. weil der Händler sagt ja nicht...
ja, wenn ich nichts kriege, dann stelle ich woanders.
Dann kaufe ich bestimmen. Woanders, ja. ja. Und das ist gerade bei Fahrrädern natürlich extrem hart, weil du verlierst dadurch eigentlich eine komplette Saison, wenn du die Vorordern nicht hast. Und to make it even worse, ging dann Marin weg von uns, weil die natürlich gesagt haben, okay, das war damals so die erste Phase, wo die Hersteller dann erkannt haben, okay, der Importeur, den wir da mitschleifen in dieser Wertschöpfungskette, der kostet uns zu viel. Also machen wir Dealer Direct. Das hat Marin auch gemacht, mit dem Effekt, dass wir dann über Nacht 70% von unserem eh schon jämmerlichen Umsatz verloren haben. Das war im Sommer 98.
Gute Hiobsbotschaft.
Ja, das ist ekelhaft. Hat sich aber im Nachhinein als Glücksfall erwiesen, weil wir sind, wie du weißt, wir sind eigentlich ein P&A, also Parts and Accessory Vertrieb. Ja. Und für mich war auch dann nicht die Intention, Marin durch eine andere Fahrradmarke zu ersetzen, sondern eher im Teilebereich. Also ist der Herr Schwarz in den Lufthansa-Flieger gestiegen, nach Las Vegas geflogen, ganz allein. Ich war ja dann fast nur noch allein und die kleine Firma musste ja irgendwie, ja. irgendjemand musste ja ans Telefon gehen. Und dann stolperst du da auf der Messe rum. Das erste Mal, wie gesagt, in der Bike. Du hast nichts. Du hast keinen Katalog. Du kennst unseren Katalog, damit kannst du jemanden erschlagen.
Der ja, wiegt fast, Bibel,
die Bibel.
Die Cosmic-Bibel. Ja,
wo nur geile Marken drin sind. Und du kommst darüber und hast nichts außer dich selbst und vielleicht die Fähigkeit, jemanden zu überzeugen, dass er es doch mit dir probiert.
Ja.
Und ich weiß noch, den ersten Fang, den wir gemacht haben, der war monetär nicht so wichtig, aber das war der erste Schritt im Hinblick auf internationale Connections, war Salsa. Haben wir natürlich immer noch.
Habt ihr immer noch, ja. Da wäre ich vorhin noch eingestiegen, weil du sagtest eigentlich nur keine Fahrräder mehr, aber Salsa und Early Rider habt ihr noch als Fahrräder?
Salsa und Surly, die beiden ja, ja. Radmarken von QBP, Quality Bicycle Products, mit Sitz in Minneapolis in Minnesota.
Und Salsa war dann im Prinzip der Door-Opener, oder? Nachdem ja, ihr die hattet, war es dann
nein,
so okay?
Nein, auch nicht, gar nicht. Ich sage, monetär hat sie das gar nicht niedergeschlagen, weil das, der Ross Schäfer, der Gründer und Inhaber von Salsa, der hat die Marke an QPP verkauft und wir sind im Jahr 1 nach dem Verkauf sind wir als Importeur an Bord gekommen. Den Deal hat der Klaus Emsters eingefädelt, der damals für Ritchie gearbeitet hat, der Südafrikaner. Er wohnt jetzt auch wieder in Südafrika. Und was war Salsa damals? Nabenschnellspanner, richtig geile, diese Flip-Offs.
Salsa war aber schon auch eine der ersten amerikanischen Marken, die aus diesen Beach-Cruisern Mountainbikes gebaut haben. Oder?
Ja, ja,
sie waren schon Pioniere im Mountainbike-Sport.
Absolut, also. Absolut. Nur hatten die, das waren ja alles Stahlräder und QBP hat nicht mit Rahmen oder Rädern angefangen, sondern nur mit tatsächlich Accessoires.
Mhm.
Also, was weiß ich, Nabenschnellspanner, ja, 29 ja. Euro oder ja. 29 Mark im Verkauf. Also musst du viele Nabenschnellspanner verkaufen, ja. dass du da mal 10.000 Mark Umsatz hast. Aber, und das habe ich damals nicht erkannt, das ist wie so ein Prädikat, weil du wirst ja beobachtet, die ja. Industrie ist relativ klein. Und wenn sich jetzt QBP als echt Monster mit dem kleinen Cosmic einlässt, dann heißt es, dass der Cosmic vertrauenswürdig ist.
Mhm,
und ja. So interpretiere ich das heute.
Ja.
Und also wie gesagt, das war der erste Schritt hin zur Besserung. Wir waren aber immer noch knietief in der Scheiße, haben auch keinen Gewinn erwirtschaftet. Also es gab Zeiten, wo ich mir nicht habe vorstellen können, mal eine Bilanz abzugeben, die einen Ertrag ausweist. Frau Arndt blieb cool.
Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, Frau Arndt blieb cool und wir hatten ja auch nie, wir hatten kein Kostenproblem, sondern wir hatten ein Umsatzproblem. Die Kosten waren gering, aber wir waren trotz der geringen Kosten nicht in der Lage, genug Umsatz zu generieren, um das dann nach Norden zu drehen. Ja.
Habt ihr über einen Außendienst damals schon gearbeitet?
Ja, wir haben...
Also mit dem Auto klassisch durch die Gegend fahren und Händler besuchen.
Genau, wir hatten damals schon ein Außendienstteam, die haben wir zum Teil von Deltaspots mitgenommen. Hans-Jürgen Breuer zum Beispiel, der wohnt in Düsseldorf, mit dem arbeite ich gefühlt mein ganzes Leben zusammen. Der ist immer noch für uns on the road. Und Jürgen Schlager, du hast ihn vorhin getroffen, bayerischer Außendienstler, auch seit mehr als 20 Jahren bei uns. Spricht auch irgendwie für uns, für unser Team, glaube ich.
Einige, die jetzt relativ lange schon dabei sind.
Ja, auch jetzt im Innendienst. Sabi hast du auch getroffen, der ist Ewigkeiten dabei. Thomas Obermüller, der ist jetzt in Urlaub.
Also eigentlich eine Sekte, die Cosmic-Sekte.
Das ist Kloster, schon so, ja. Schon so. Naja, ganz ehrlich, Jasper, es passt auch nicht jeder zu uns. Ja. Das haben wir auch schon festgestellt. Also ich, für mich ist auch das Credo, wenn ich jetzt Führungspositionen hier besetzen müsste, ich würde es immer versuchen, aus dem Inbreed zu machen, weil da weiß ich, was ich habe. Ja. Und nochmal, du musst hier, wir sind sehr umgänglich, glaube ich, aber du musst auch ein gewisses Stück weit dieses Ding hier leben können, damit du hier dich wohlfühlst. Das klappt nicht bei jedem. Bei den meisten klappt es schon, ja, definitiv. Aber jetzt, ich muss den Faden einfach zu Ende führen,
bitte,
weil
bitte,
das ist echter Wahnsinn. Also Jahr 1 in der Bike, Salsa. Im Jahr 2 war dann schon ein bisschen Connection vorhanden, wo man sagt, okay, man wird vielleicht einmal von jemandem empfohlen, da zu dem Stand hinzulaufen, weil die suchen jemanden für Deutschland als Vertrieb. Und ich glaube, es war 99, da hat mich ein Händlerkollege angerufen, der Holger Bünsch von WhatsApp, der hat den Laden jetzt nicht mehr, und hat gesagt, Gerhard, mit dem war ich immer Snowboarden, und der hat gesagt, Gerhard, du musst, wenn du in Vegas bist, du musst an dem Tomek-Stand vorbei. Der John Tomek macht mit dem Doug Bradbury. Doug Bradbury ist der Gründer von Answer oder von Manitou Federgabeln. Die machen eine eigene Fahrradmarke.
Das waren dann Tomek Bikes, oder?
Tomek Bikes, genau. Und ich bin natürlich nicht nur wegen Tomek darüber, sondern es war gesetzt, dass ich darüber muss, wegen insgesamt Markensuche und auch Verbindungen zu pflegen. Und ich renne da auf diesen... Warst du jemals auf der Interbike?
Nee.
Die waren in dem Sands Convention Center neben dem Venetian. Und die hatten keinen... Diese Halle, da habe ich aber 3 Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Das war kein rechteckiger Zuschnitt, sondern das war so komisch eckig, dann wieder halbrund. Also du hast dich wahnsinnig schlecht zurechtgefunden. Und ich finde diesen Tomek-Stand nicht. Bis dann einer meiner Buddies gesagt hat, ja, die sind ja nicht auf der Messe, die haben ein Hotel Suite. Die musst du anrufen und dann machen die mit dir einen Termin aus.
Ach so, die waren quasi, die haben schon...
Die haben sich die Kosten gespart, haben, das ist üblich in Las Vegas oder nicht unüblich, dass du sagst, du nimmst da so ein Riesending und ist immer noch billiger wie die Messekosten. Ja, und auch nicht so umständlich, weil da hat die Gewerkschaft ziemlich hohe Auflagen. Du darfst da nicht selber mit einem Hubwagen deine Ware reinschieben aufs Messegelände, sondern du brauchst da einen Dienstleister zwingend, anders als auf der Europa. Ja. Also, to make a long story short, ich habe da meinen Termin bekommen als immer noch absoluter Nobody und da meinten die, ja, ist cool, dass du da warst, schaut alles nicht schlecht aus, komm am nächsten Tag nochmal vorbei und wir teilen dir mit, ob wir es machen oder ob wir es
nicht machen. Ach so, das war dann Nägel mit Köpfen, das geht dann relativ schnell, oder was?
Ja, das ist dann so üblich, weil time is money und die wollten natürlich auch irgendwie da einen Haken dahinter setzen. Und
war das dann direkt gekoppelt oder wäre es gekoppelt gewesen an eine Order, bevor du
warst? Ja genau, das erzähle ich dir jetzt gleich. Also ich war dann am nächsten Morgen, habe mir gedacht, soll ich mir jetzt die Absage da, also soll ich mir die Mühe machen, die Absage von denen zu erfahren oder gehe ich einfach nicht mehr hin? Und ich habe mir gedacht, naja, okay, das ist sau unprofessionell, das magst du nicht, du gehst da hin und man sieht sich ja immer zweimal im Leben und bin dann da wieder rüber. Ich glaube, die waren im Flamingo Hilton, heißt das Hotel, mit so Teppichboden so hoch. Und dann sagen die zu mir, ja, congrats Gerhard, du bist unser Vertrieb für Deutschland. Und ich wäre fast aus den Latschen gekippt. Und im Nachgang dann, ein paar Monate später, habe ich sie gefragt, warum habt ihr mir den Zuschlag gegeben? Weil ich bin mir sicher, da waren viele etablierte große Vertriebe dort. Aber anscheinend war keiner in der Lage, denen Stückzahl zu sagen. Und ich habe gesagt, okay, ich will von dem OO Buckshot und von dem 78 Special und von dem Magnum jeweils die und die Stückzahl.
Du hast quasi in dem ersten Gespräch schon einfach konkrete Vorstellungen äußern können, was du verkaufen könntest, wirst, wolltest, willst.
Ja. Und ich meine, klar, würde ich mich heute mit denen unterhalten, das ist ja immer so, bist du Desperado und egal was, du rennst durchs Feuer, weil du hast eh keine andere Möglichkeit. Wenn du stehen bleibst, verbrennst du eh. Habe ich halt gesagt, okay, wir machen die und die Stückzahlen, haben wir auch gut verkauft. Aber Stand heute bin ich ja als Geschäftsführer eher daran interessiert, das Geschaffene oder Erschaffene zu erhalten und unnötige Risiken nach Möglichkeit zu vermeiden. Das hat sich also schon gedreht. Ja. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine neue Marke aufnehmen, um nochmal mehr Umsatz zu machen. Ja. Wir konsolidieren auch. Also wir ähnlich wie so ein Portfolio-Manager, der irgendwie einen Aktienfonds managt, ist auch unser Markenportfolio immer in Bewegung. Also du gewinnst Marken, du wächst mit Marken, aber du verlierst auch Marken. Ist zwar selten, aber passiert.
Ja. Und mit Tomek war dann im Prinzip der nächste große Schritt zugange, was dann vielleicht auch wieder ein Door-Opener für andere
war? Ja, genau. Es war eher Door-Opener. Also wir haben Geld. Wir haben Geld verdient mit der Marke, aber wir haben mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Darum ist Tomek für mich echt eine wichtige Marke auf dem Schritt hin zu dem, was wir heute sind. Ich weiß noch, ich war dann bei der Bike, beim Henry Lesewitz, der war natürlich auch technikaffin, wie er ist. Und die Räder waren wirklich war gut gemacht, das muss man echt sagen. Bikesport News war dann da, hat einen Hausbesuch gemacht bei Cosmic. Ich war natürlich mega stolz und war aber immer noch so, dass wir trotz Tomek waren wir immer noch tiefrot. Also war immer noch eigentlich keine schöne Situation. Das hat sich dann erst geändert mit Mazzocchi. Ja, also Mazzocchi, es gab damals, ich glaube, das war die Bike, die haben dann immer im Frühjahr so ein Trainingslager gemacht auf Greta. Und da fuhren Schlagi und ich fuhren runter und viele andere aus der Industrie. War wirklich was schön, waren auch natürlich Verbraucher dabei, Tibor war dabei. Ja. Und der fuhr ja auch für Tomek damals für uns. Und ich weiß nur, abends nach dem Nachtessen stand ich an der Bar und dann kam ein Herr zu mir, den kannte ich auch vom Sehen, Wolfgang Beuer. Und der hat damals für die Sportszene gearbeitet und war das Bindeglied zwischen dem Importeur und Mazzocchi. Und der kam zu mir und sagt, du, bist du interessiert an Mazzocchi? Wir wollen da was ändern. Und ich natürlich erst einmal ein bisschen gezittert, weil mir war klar, dass das ist jetzt echt big. Und es hat sich, wie gesagt, wir waren im Frühjahr auf Greta, die Verhandlungen haben sich dann monatelang hingezogen, bis wir dann im Sommer desselben Jahres dann am Münchner Flughafen den Vertrag unterzeichnet haben mit Mazzocchi. Und im Herbst ging es dann los.
Und da war halt Federgabel noch das Aufrüst-Ding schlechthin, oder?
Federgabel und hydraulische Scheibenbremsen. Diese beiden Sachen waren damals extrem angesagt. Warum? Weil die Industrie entwickelt sich ja sehr schnell und die PMs, also die Product Manager, die sind ja schlau. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer auch einen gewissen Kostendruck. Das Gesamtrad darf ja nicht irgendwie, es muss ja Eckpreislage abbilden. Und was passiert, du hast halt vielleicht da häufig einen Kompromiss gemacht. Entweder du hast das ohne Federgabel ausgestattet, hat man damals tatsächlich noch gemacht, oder du hast halt die falsche Gabel rein. Also Stichwort Dirt Jump war damals ja extrem angesagt. Und anstatt dass die PMs eine DJ3 gespeckt haben, haben sie halt eine MX Comp rein. Ja. Muss jetzt niemandem was sagen, aber
ich kenne die DJ3 noch.
Okay, sehr gut.
War ein Test, die Federgabel, die ich als Kind immer haben wollte.
Okay, und was ist passiert? Du hast halt dann dein Dirt Jump Rad artgerecht ausgeführt und der Rahmen hat gehalten, aber die Gabel ist halt irgendwann gebrochen oder war halt defekt. Und dann gehst du zum Händler und kaufst dir halt eine richtige Dirt Jump Gabel. Und wir haben...
Ja, ich glaube, dass Aftermarket Federgabeln komplett zusammengebrochen ist, ja, weil mittlerweile die Bikes eigentlich echt alle gut ausgestattet sind. Mhm. Der Suspension-Markt ist ja komplett, ich sag mal, upgegradet worden. Es gibt ja auch die ganzen Spec-Federgabeln, selbst die günstigsten Einstiegsfedergabeln funktionieren ja gut.
Das ist richtig. Da auch wieder Stichwort Evolution.
Ja.
Und du hast das ja vorhin gesagt, es gibt ja eigentlich kein schlechtes Rad mehr so auf dem Markt. Also mal ausgenommen Baumarkt oder was der Geier was. Aber ansonsten bekommst du je nach Budget ordentliches Fahrrad. Und der Suspension-Markt, der ist tatsächlich, der ist mini.
Im Aftermarket,
ja. Der ist mini und beschränkt sich halt eher auf After-Sales-Service. Oder dann eben, ich meine, wir haben schon ein paar Federelemente bei uns im Programm, wo du sagst, okay, das ist dann tatsächlich the latest shit.
Cane Creek und so, ne?
Cane Creek, die stecken da sehr viel Hirnschmalz rein mit ihrer Double-Barrel-Technologie, ja. Aber auch DVO. Formula wird häufig unterschätzt.
Ja.
Ist auch, finde ich, ein sehr gutes Produkt. Aber wie gesagt, ich meine, wenn du dir heute ein Rad kaufst für 3.000 Euro und es funktioniert alles, warum sollst du dann irgendwas ändern? Das spricht auch, das gilt für Laufräder genauso. Was geändert wird, ist natürlich der Verschleiß, also Lenkergriffe, ja, ja. Du gehst einmal, oder ja. Sattel
bei dir. Geometrie wird auch viel mittlerweile gemacht.
Ja.
Dass man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, wie man auf dem Rad sitzt.
Genau.
Und dann dementsprechend Vorbohrlänge adaptiert, Lenkerbreite, Sattelhöhe.
Exakt. Also all diese ganzen Kontaktpoints, ja, wo du dann eben die darüber entscheiden, fühlst du dich wohl auf dem, klar, Rad? Oder fällt dir irgendwie, schlafen dir die Hände? Wir schlafen jetzt zurzeit immer die Hände ein, habe ich festgestellt.
Cool, da will ich einen Mitch mal anrufen.
Ja, sollte ich vielleicht machen, ja.
um dann mal die Parallele zu schlagen von Portfolioänderungen, Marken einsammeln und Mazzocchi. Latest New Brand war Troy Lee, soweit ich weiß.
Ja, das ist...
Und das war ja auch einer der größeren Deals, oder, für euch?
Ja, also Troy Lee ist tatsächlich so die Kiwi in der Obstschale. Und es ist eine iconic Brand, die auch fast jeder kennt und die das ist auch immer wichtig. Troy Lee hatte, also wir haben den Vorteil, dass Troy Lee einen sehr guten Partner in Deutschland hatte, mhm, also Yen Products, und du steigst von dem einen ICE in den anderen,
okay,
und dann geht es genauso weiter. Und deshalb ist das, wir mussten da nichts entwickeln.
Aber war das auch wieder so ein bisschen eurer Rezension geschuldet, dass man gesagt hat, Troy Lee möchte dann mit, wenn nicht mehr mit Yen, dann mit Cosmic? Oder wie hat das stattgefunden?
Es war eher Entscheidung von Yen, zu sagen, okay, wir hören damit auf. Okay. Beziehungsweise, das sind zwei Brüder und der eine hat gesagt, du, ich steige aus Altersgründen aus.
Ja.
Und dann kamen wir ins Spiel.
Okay.
Also das ist der Thomas Yen, der andere Bruder, der arbeitet ja auch für uns im Vertrieb. Also der bin auch sehr froh, dass wir den haben. Der hat natürlich die Kontakte, der kennt nach 17 Jahren Troy Lee wahrscheinlich die Kollektion besser wie der Troy selber.
Cool.
Aber passt natürlich zu uns wie Arsch auf Eimer, sitzen in Corona. Kein Witz, ja. Sitzen in Corona in Südkalifornien, haben einen Flagship-Store in Laguna Beach, da wo Crank Brothers sitzt.
Da wo Troy, glaube ich, selber auch wohnt,
oder? Troy wohnt oben am Hügel, ja.
Genau, ich bin dran vorbei gerade mit dem Hans, okay, Ray mal.
Ja, ja.
Hast du den kennengelernt?
Ja, wir haben uns einmal in München getroffen, das war der Erstkontakt, da waren die dann in Mailand auf der Motorradmesse. Und ganz netter Kerl, bisschen verrückt, glaube ich auch.
Schon, ja?
Ja, ja, doch. Halt Künstler, ne? Irgendwie, aber ganz, ganz nett, und wir waren dann
also
auch...
Also dann ist Troy selber tatsächlich so dann dieser Maler, der Designer, oder ist er wirklich auch technisch im Produkt mit drin? Oder ist es bei ihm eher die Form- und Bildsprache, die er...
Das weiß ich nicht so genau. Ich meine, wenn du so Größe hast als Unternehmen, da spreche ich jetzt auch, glaube ich, für einen Tom Ritchie, du gibst dann irgendwann auch einmal viel ab.
Mhm.
Vielleicht gerade so auch das trockene Technische, wo du dann sagst, okay, das ist mir jetzt eigentlich egal, ob da bei dem Helm jetzt nochmal irgendwie die Außenschale nochmal irgendwie sich verändert.
Ja, ja.
Das kann ich jetzt aber nur mutmaßen. Ja. Ja. Aber wenn es um Design geht und auch um das Big Picture, also in welche Richtung sich diese Range entwickeln soll, da ist er, denke ich, schon im Daily Business mit drin. Ja.
Cool.
Ja, ja. Und guter Fahrradfahrer, sehr guter Motocrosser auch, ja, fährt, glaube ich, auch immer nur so Hobbyrennen. Und wir hatten die Ehre, Daniel und ich, letztes Jahr, kurz vor dem Corona-Ausbruch, waren wir nochmal drüben und waren Carwreck, sagt ihr vielleicht was, wo dieses Autowrack in der einen Kurve liegt.
Nee.
Wenn du oben von Top of the World runterfährst, das war natürlich genau meins. Also ich bin dann da mehr schieben drunter, weil es echt so asozial eklig ist.
Laguna Beach hat ja häufig diese Sandsteine mit so ein bisschen Spurrille drin.
Ja, und so, oder? Also ist wirklich wahr, muss ich sagen, finde ich schon forderndes Gelände. Ja. Also gerade wenn du mit einem normalen, also nicht E-Bike unterwegs bist, muss konditionell gut dabei sein. Weil du natürlich dann oben, wenn du zitterst, also nicht vor Angst, sondern vor Anstrengung, dann, das ist keine gute Kombi. Gibt aber auch gute, flowige Trails, aber der Troy hat es ernst gemeint und hat uns dann gleich den Hardcore-Trail runtergeschickt. Daniel hatte Spaß, ich weniger.
Wie oft sitzt du auf dem Fahrrad?
Eigentlich gar nicht so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche in der Woche so 4-mal zu fahren. Meine große Leidenschaft ist Gravel. Das ist so, früher hat man gesagt Cross und jetzt machen wir halt Gravel, aber wir machen das wirklich auch schon immer. Also nicht erst seitdem es Gravel-Räder gibt, wir haben halt früher Cyclocross-Räder benutzt. Und der Vorteil ist halt, du bist weg vom Straßenverkehr. Ja. Wir können gerade hier bei uns in Westmittelfranken, da kannst du 100 Kilometer fahren und hast vielleicht 5 Kilometer Asphalt und der Rest ist Schotter oder leichte Trails. Ja. Ich liebe das. Und dann natürlich auch Mountainbiken. Eigentlich alles. Also was wir nicht machen oder was ich nicht mache, ist Zeitfahren oder Downhill.
Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Hartl, warum Hartl?
Diesen schönen Spitznamen hat mir mein damaliger Chef bei Delta Sports verpasst. Der hat irgendwie gedacht, dass Gerhard, das ist ja dann die logische Konsequenz, dass wir den Hartl nennen.
Gerhard und daraus
denke ich, Hartl. Denke ich, ja. Und der, ich kann damit leben, ich finde es echt nicht schlimm. Und seitdem habe ich diesen Spitznamen, der hat sich echt manifestiert.
Nenn dich dann deine Partner, mit denen du schon lange zusammenarbeitest, auch Hartl?
Also so zum Teil,
internationalen?
Nee, die Amis gar nicht. Ja? Die sagen G.
Ja, okay.
Weil die können Gerhard schlecht aussprechen. Ich unterschreibe auch bei den E-Mails einfach nur mit G, wenn wir Englisch unterwegs sind. Und die Mitarbeiter hier eigentlich Hartl. Und wenn es dann mal förmlich wird, weil irgendwas brennt, dann schreiben viele auch Hallo Gerhard. Und dann weiß ich ja, jetzt wird es serious.
Genau, das ist so ein bisschen bei Kindern. Wenn Kinder einen Spitznamen haben, die Eltern rufen immer nur den vollen Namen, wenn irgendwas
wenn was raucht, ja.
Genau. Cool. Damit, ich hatte gerade noch irgendeine Frage im Kopf, die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Fahrradfahren, Spitzname. Nee, ich glaube, ich wäre am Ende. Ach so, doch, was ich noch wissen wollte. Wie muss man sich so einen ganz normalen Alltag von dir vorstellen? Also bist du dann wirklich am wirtschaftlichen Schauen, wie viel Eingänge, Ausgänge und Konten und Zahlen checken? Mhm. Oder ist es eher so, auch mal bei MTB-News stöbern oder bei Pinkbike stöbern, gucken, welche Marke was rausgebracht hat? Oder vielleicht sogar noch größer gedacht, nur noch mit irgendwelchen CEOs, Zoom-Calls, um irgendwelche Quartalszahlen oder Bestellungen abzuchecken?
Das ist eine gute Frage und ich weiß nicht, ob du hier eine Kamera installiert hast, weil du hast vieles von dem, was ich mache, tatsächlich gut erkannt. Also wir fangen ja erst um 10 an, das ist eine sehr unkonventionelle Arbeitszeit und sind dann bis 18 Uhr für unsere Kunden und Partner da und ich stolper hier um circa 10 Uhr rein, dann wird der Rechner hochgefahren. Das Erste, was ich mache, ist tatsächlich den Umsatz vom Vortag mir anzugucken und zu vergleichen, sind wir da auf dem richtigen Weg. Nicht, weil ich so money-driven bin, aber ein bisschen Kontrolle muss sein.
Ja.
Hängt ja auch viel dran. Wir haben jetzt fast 60 Mitarbeiter hier in Fürth. Haben noch eine, das ist auch noch vielleicht eine witzige Info oder interessante Info, wir sind seit 2005 auch in Benelux aktiv mit einer eigenen Niederlassung. Ja. Wir sitzen in Zandvoort. Da, wo der Racetrack ist, die jetzt auch Formel 1 wieder bekommen.
Cool.
Und dann gehe ich tatsächlich auf die einschlägigen Forenseiten, also Pinkbike, MTB News, Gravel Cyclist, so der ganze Schrott, was mich halt interessiert. War jetzt gerade, als du kamst, habe ich mir den Trackwalk und das erste Training in Leogang angeguckt, Downhill. Es wird auch spannend am Wochenende. Also wenn es jetzt nochmal regnet, glaube ich, dann wird es ähnlich wie letztes Jahr. Und dann natürlich eine Mischung. Also wir bauen hier ja auch um. Also das ist ein Riesenprojekt. Wir müssen uns fit machen für die Zukunft. Da gab es und gibt es viele Gespräche mit Architekten, mit Intralogistikplanern. Du weißt, ich komme aus der Logistik. Also das ist auch was mir persönlich viel Spaß macht. Wie soll das zukünftige Warehousing funktionieren? Ja. Automatisierung, ja, nein, blim, blam, blum. Und dann natürlich auch Good Talk mit den Kollegen, die ja jetzt leider seit über einem halben Jahr die meisten im Homeoffice sind. wenn wir jetzt vielleicht im Sommer ändern können, dass man wieder mehr mit einer gewissen Rochade hier dann sieht, weil die werden ja auch, also das glaube ich schon, dass auch viele Mitarbeiter es vermissen.
Ja.
Dieses, klar ist es schön, wenn du
von zu Hause... Egal, mit wem ich gesprochen habe, ich habe gestern einen Produktfeedback-Termin bei Evoque gehabt und da waren dann auch die Produktmanager alle da und das war echt cool, dass überhaupt mal wieder so ein Meeting stattgefunden hat, wo man Sachen in die Hand genommen hat und gesagt hat, hier, der Reißverschluss da und so Geschichten, das einfach das Interagieren, das persönliche Interagieren und
absolut.
In dem Gespräch selber sind so viele Punkte aufgepoppt, die man wahrscheinlich nie auf der Agenda gehabt hätte, wenn man das online gemacht hätte.
Das ist richtig.
Was also, dann einfach so aus dem Gespräch entsteht.
Wobei ich dir sagen muss, also ich finde Zoom-Calls oder egal welche Videocalls, ich finde sie anstrengend. Mhm. Also wenn du merkst, wenn du 2, 3 dieser Calls hattest am Tag, dann vielleicht auch noch mit einem, internationalen Hintergrund, da bist du echt platt abends. Der Informationsgehalt ist nahezu der gleiche, das muss man sagen. Also wir werden auch, das nehmen wir mit jetzt aus der Pandemie, ich werde jetzt nicht irgendwie nach Wanne-Eickel chatten, früh um 5 außer Haus, um mir dann eine Stunde lang mit einem schlechten Filterkaffee irgendwas anzuhören. Mhm. Das werden wir zukünftig versuchen, ganz elegant online zu erledigen. Aber der Trip dann nach Sea Otter, denn wenn das wieder möglich ist, dann bin ich der Erste, der
in den Ich glaube, so Branchendinger, so Festivals, Messen ist schon auch ganz, ganz viel Netzwerk und persönliche Interaktion. Ja.
Und da wird es jetzt auch Zeit, dass das wieder stattfindet. Wir haben bis auf Troy Lee, sind das alles langjährige Geschäftsbeziehungen, die das auch aushalten, die sind robust genug. Muss man jetzt nicht abends dann noch ein Gläschen Wein trinken. Bei Troy Lee bedauere ich ein bisschen, das hätten wir sicherlich finanziell, also wirtschaftlich passt das alles hervorragend, aber dieses Teambuilding und dieses Relationship-Ding, das bleibt ein bisschen auf der Strecke, aber das holen wir nach. Da sind wir ja Weltmeister im Socializing.
Geil, das stimmt, ja.
Und ansonsten bin ich eigentlich, was jetzt hier das Unternehmen angeht, aber auch für die Branche Big Picture, sehr zuversichtlich. Wir werden uns mit Sicherheit auf einem neuen Niveau wiederfinden nach der Pandemie, wobei ich jetzt auch wieder gehört habe, dieses alte Leben wird es nicht mehr geben. Mhm. Also wir werden ein neues Leben führen. Wir werden auch mit diesem Virus wahrscheinlich leben lernen müssen. Aber was jetzt das Thema Fahrradfahren angeht, das war noch nie so wichtig wie heute. Jetzt. Wir haben uns ja heute eigentlich nur über den sportiven Bereich unterhalten. Aber wenn du dir anguckst, die Herausforderungen für die Städte und Kommunen, Klima, also wir sind die Guten. Wir machen nichts Böses.
Ja, letztes Wochenende war die große Demo. Wir hatten ja der internationale Tag des Fahrrads, glaube ich, oder der nationale Tag. Auf jeden Fall gab es einige Fahrraddemos Fahrrad ist und bleibt ein wichtiges Thema.
Absolut, es ist so. Ich habe natürlich auch Benzin im Blut. Ich bin jetzt nicht unbedingt der diehard Fahrradfahrer und ich fahre auch gern mit 4 Rädern durch die Gegend. Das macht auch Spaß. Und ich glaube, das ist auch die Mischung. Weißt du, wenn ich in der Woche
hast 2 du auch einen Ami-Oldtimer?
Einen Ami-Oldtimer habe ich nicht, nee. Ja. Nee, ich habe, das wäre natürlich auch schön, so ein alter Chevy-Pickup, aber irgendwo, es ist ein Platzproblem in erster Linie. Du musst die Kisten ja auch irgendwie ordentlich unterstellen, du musst sie warten, du musst sie bewegen und wenn das Wetter schön ist, dann fahre ich auch gern Fahrrad und nicht nur Oldtimer.
Ja. Gut, schön, guter Abschluss. Ich würde es so stehen lassen, wir sind bei einer Stunde tatsächlich.
Du hast versprochen, eine Punktlandung zu machen, ne?
Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen weniger, aber jetzt Stunde ist okay.
Vollprofi halt.
Harte, vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
Ich fand
es sehr, sehr angenehm. Hat einen schönen Blick für mich in die Vergangenheit, den ich tatsächlich noch nicht hatte.
Ja.
Von daher sehr, sehr spannend und ich hoffe, wir arbeiten weiterhin noch viele, viele Jahre zusammen
wie mit euren Mitarbeitern. Ja, natürlich. Wir sind ja erst am Anfang.
Ja. Wir gehen heute noch eine Runde Radfahren.
Wir gehen heute noch eine Runde Radfahren in meinen Home Trails, wo ich tatsächlich 85 mein altes Herkules da das erste Mal ausgeführt habe. Und ich hoffe, es wird dir gefallen. Also wir haben hier tatsächlich ein besonders schönes Stückchen. Gar nicht so, natürlich nicht alpin und auch nicht Mittelgebirge, aber voller Single Trails. Und
ich lasse mich überraschen. Ich stelle es mir ein bisschen vor, wie im Deister.
Okay.
Ich komme ja aus Hannover, das ist ja auch nicht so viel Berg.
Ja, gucken wir mal, ob das hinkommt.
Vielen lieben Dank. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.